Es geht also nicht, dass man dann im Retreat diese Dinge in einem Buch mit hat, sondern der Gedanke ist, dass wir jetzt diese Antidotes, diese Gegenmittel gegen die Probleme der Meditation lernen. Und auch das Buch von Art Buchwald, Liberation in Our Palms, das man auf Amazon bestellen kann, das sollte man durchgehen und sich dann und so auf das Retreat gut vorbereiten. Wenn es dann noch immer nicht funktioniert, also man noch immer nicht aus dieser subtilen Trägheit herauskommt, Zeng Tö, sagt er mal, Zeng Tö. Dieses Wort habe ich gern. Das ist bei mir für 20, 30 Jahre in meinem Kopf stecken geblieben. Ich liebe das Wort, ich weiß auch noch nicht, weiß auch nicht warum. Aber wenn du dann noch immer nicht in das Subjekt hineinkommst, so tief wie mit deinem Lieblingslied, dann lass das Objekt fallen und geh zu einem anderen Objekt. Du darfst dann, wenn du all diese Schritte genommen hast, das Objekt wechseln. Für ein paar Minuten. Lass das Objekt bleiben und dann senkte, sag einmal senkte. Senkte habe ich gelernt, weil Rinpoche, als ich nach Haul gekommen bin, haben wir immer den Frühstückstisch vorbereitet und ich war mit dem anderen Student Art Engel, der auch das Buch geschrieben hat. Art Engel heißt also. Und er und ich haben in Tibetisch gesprochen. Und ich habe damals schon gelernt, etwas Tibetisch sprechen zu können. Und ich habe etwas auf Tibetisch gesagt und habe gesagt, du darfst nicht Tibetisch sprechen, du musst Englisch reden. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat Ken Rinpoche gesagt, weil ich Englisch lernen muss. Und natürlich bin ich eifersüchtig auf Art geworden. Art hat also Tibetisch sprechen dürfen während der Essen und ich war nicht erlaubt, Tibetisch zu sprechen. Überhaupt nicht. Ich sehe das mit meinen Studenten, dass das kaum so auf diese Art und Weise passiert. Weil Karma nicht funktioniert. Aber ich war für viele Jahre total eifersüchtig. Und ich habe diese Sache gemacht. Ich habe eine tibetische Zeitung abonniert. Und ich habe es am Frühstückstisch hingelegt und habe die beiden ignoriert und habe die tibetische Zeitung gelesen. Und ich bin zu diesem Wort Zengpa gekommen. Und ich habe gesagt, Rinpoche, was bedeutet Zengpa? Und Rinpoche hat gesagt, Zengta ist eine Medaille, die du bekommst, wenn du etwas Besonderes tust, zum Beispiel, wenn du im Militär warst, da bekommst du eine Medaille. Und das nennt man Zengta. Zeng bedeutet so etwas wie Anerkennung und Tag ist ein Zeichen. Zeng bedeutet für eine Zielerreichung oder eine Beförderung, etwas in diese Richtung. So, in diesem Zusammenhang hier bedeutet das, Zeng Tüpa bedeutet, befördere deinen Geist, heb ihn hinauf eine Stufe. Heb ihn eine Stufe hinauf. Arbeite daran, den Geist aufzuheben. Denk an etwas, was dich glücklich machen würde. Oder denk etwas, das dich glücklich macht. Gaua bedeutet etwas, das dich glücklich macht. Und er gibt Beispiele. Er sagt als ein Beispiel, es gibt jetzt in der Welt 6 Milliarden Menschen. 6 Milliarden Menschen leben auf der Welt. Jede Aktion, die sie machen, alles, was sie tun während des ganzen Tages, während ihres ganzen Lebens, ist bedeutungslos und falsch und kann sie nicht dorthin führen, wo sie hinwollen. Sogar eine Tasse Tee zu machen, sogar die Art und Weise, wie 6 Milliarden Menschen glauben, dass sie eine Tasse Tee machen, ist falsch. Und sie haben keine, und sie können den, sie genießen den Tee oder bekommen den Tee nicht, weil sie einen Teebeutel haben oder das heiße Wasser, das sie vorbereiten. Das ist nicht der Grund, warum sie einen Tee bekommen. Und keiner dieser Menschen versteht das. Wenn sie Tee wollen, dann gehen Sie in ein Geschäft und kaufen Teebeutel. Sie gehen nach Hause und schalten das heiße Wasser ein. Sie gehen zum Herd, wofür Sie eine Rechnung für die Elektrizität zahlen. Und Sie heizen das Wasser auf und schütten das Wasser in die Teekanne und geben etwas Süßes dazu, Honig zum Beispiel. Und sogar mit dieser Aktivität, sogar indem Sie das tun, machen Sie einen großen, schweren Fehler. Sie verstehen nicht, wo Dinge herkommen und sie leiden deshalb. 6 Milliarden Menschen leiden den ganzen Tag, ihr ganzes Leben lang, weil sie nicht einmal verstehen, wie sie eine Tasse Tee machen. Sie wissen nicht, wie sie eine Tasse Tee machen. Wie bekommt man eine Tasse Tee? Indem man sie jemand anderen serviert oder gibt. Das ist die einzige Art und Weise, wie man selbst Tee bekommt. Es hat nichts mit Arbeiten zu tun, Tee zu kaufen zu tun, das Wasser zu hitzen. Das sind unnütze Aktionen, die mit dieser Aktivität, die überhaupt nichts mit dem Ergebnis zu tun haben. Sie haben nichts mit dem Ergebnis zu tun, eine Tasse Tee zu bekommen. Wenn du einen Tee willst, dann hilf den Hungrigen. Hilf denen, die Dinge brauchen. Es ist ein massiver, globaler Fehler, der von 6 Milliarden Menschen die ganze Zeit kontinuierlich den ganzen Tag wiederholt wird. Und deshalb leiden sie. Sie konkurrieren, sie kämpfen um Ressourcen, sie kämpfen um einen Job, sie kämpfen um Erdöl. Wenn das Gegenteil von dem, was sie tun, genau das wäre, was ihnen Nahrung bringen könnte, würde. Das ist ein massiver Planet voll mit gewalttätigem Leiden, weil sie einfach nicht verstehen, wo Dinge herkommen. Ihr sitzt in diesem Raum. Von 6 Milliarden Menschen gibt es circa 200, die in diesem Raum sitzen und die eine ganz kleine Ahnung bekommen, wie man eine Tasse Tee machen kann. Versteht ihr? Nur einen ganz kleinen Zipfel bekommt er. Und ihr denkt vielleicht nur ganz ein bisschen, vielleicht hat er recht, vielleicht hat er recht, vielleicht ist es so, wie ich eine Tasse Tee bekomme. Von 6 Milliarden Menschen habt ihr es in dieses Zimmer geschafft. Von 6 Milliarden Menschen habt ihr eine Chance. Ihr habt eine kleine Chance. Ihr habt es in dieses Zimmer gemacht. Seid ihr was Besonderes oder nicht? Seid ihr was Besonderes oder nicht? Seid ihr die unglaublichsten Menschen dieser Welt oder nicht? Ihr seid einer von 300 Millionen. Ich kann die Mathematik nicht, aber irgend sowas. Ganz im Ernst, ihr seid einer oder eine von 300 Millionen, die an der Grenze sind zu verstehen, wo eine Tasse Tee herkommt und wo Leben an sich selbst überhaupt herkommt. Und ich würde sagen, ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid etwas Besonderes. Das ist Tsingtirpa. Wenn du zu einem Stadium in deiner Meditation kommst, wo es zu träg wird, zu dumpf und du kannst den Geist nicht drauf bekommen. Du hast Schwierigkeiten, den Geist zu lüften, den Geist also wieder inspiriert zu machen und interessiert. Dann denk über die 6 Milliarden Menschen nach. Und wenn dich das nicht inspiriert, dann weiß ich auch nicht. Ihr seid unglaublich selten. Ihr seid einer von 300 Millionen Leuten. Wirklich, wirklich. Ich übertreibe das nicht. Ihr seid einer von 300 Millionen Menschen, die es hierher so weit gebracht haben, durch unglaublich unvorstellbares Karma, bei unglaublichen Taten von guten Taten in eurer Vergangenheit. Ihr habt es in dieses Zimmer hier, in diesen Raum geschafft. Ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid außergewöhnlich. Ihr könnt Planeten retten mit dem, was ihr gelernt und ihr werdet das machen. Und wenn dich das nicht inspiriert, dann denk darüber nach, wie cool dein Lehrer ist oder dein Lama oder Gandhi oder wer immer dich inspiriert. Ich wohne bei dieser älteren Dame und sie ist ganz eine nette. Sie hat dieses große Bild von Barack Obama auf ihrem Tisch und sie liebt ihn. Und sie ist so inspiriert bei ihm. Denk also über jemanden nach, der dich inspiriert. Denk über deinen Lehrer nach und wie glücklich du bist, was für ein Glück du hast, diese Lehren zu hören. Denk darüber nach, wie welches unglaubliches Glück du hast, wo es jemanden gibt, der ernsthaft sagen kann, dass du Planeten retten kannst. Dass du als ein Individuum, als eine Person in diesem Zimmer, in diesem Raum, wenn du diesem Weg von Instruktionen folgst, auf eine hingebungsvolle Art und Weise, dann könntest du jemand werden, der nicht nur eine Welt rettet, sondern viele Welten. Wir sprechen über diese Größenordnung. Und du bist in dieser Größenordnung. Du bist etwas Besonderes. Erhebe deinen Geist, erhebe dein Herz, fühl dich inspiriert. In der Mitte einer Meditation, in einem 3-Jahres-Retreat, wenn du 6 Monate drinnen warst und es passiert nichts, außer dass die Mäuse reingekommen sind, heb dein Herz hinauf. Wenn du im 3-Jahres-Retreat bist, dann bist du einer von 700 Millionen. Du bist sogar noch besonders, noch mehr besonders. Heb dein Herz, inspiriere dich und motiviere dich. Der nächste Tipp ist, denk an etwas, das dir Licht bringt. Das ist etwas Besonderes. Ich habe einen Lama, die liebt offene Gärten und Rosen, die aufblühen im Sonnenschein oder diese französischen Türen mit Leinen oder diesen Vorhängen und das Licht fließt herein. Ich habe eine Lama, die das total gerne hat. Das ist das Zema bedeutet. Versuch eine ähnliche Vision in deinen Geist zu bekommen. Von einem sonnenerfüllten Raum. Oder das Sonnenlicht, wie es über einen Garten drüber scheint und fließt. Oder die Sonne, wie sie über die Rosen drüber fließt. Was immer dich auch anmacht. Wenn es die Neonschilder von McDonald's sind, ist das auch okay. Aber etwas, das leuchtet, was Licht hat. Weiß auch nicht. Haben wir ein Wort für so etwas? Ein Garten, der mit Sonnenlicht erfüllt ist. Lucid, erleuchtet, ist okay. Licht erfüllt. Leicht fließendes Licht. Radiant, vibrierend mit Licht. Strahlend. Strahlend ist gut. Irgendetwas, was strahlt. Das ist jetzt ein desperater letzter Versuch, richtig? Versuch an eine Glühbirne zu denken oder irgendetwas in diese Richtung. Und jetzt kommt etwas Wunderschönes. Mach das Tong von Tonglen. Was bedeutet das? Ja, mach ein bisschen eine Fantasie, wo du Leuten das gibst, was sie wollen, in deinem Geist. Das nennt sich Tonglen. Das ist der Tong-Teil von Tonglen. Mach eine Fantasie, wo du herumgehst und wie der Weihnachtsmann den Leuten in deinem Geist, du hast einen riesengroßen Sack und du sagst, du willst einen Cadillac? Okay, du bekommst einen Cadillac. Und du machst es als ein Pranayama, als eine mit deinem Atem. Du sendest deinen Atem hinaus und gibst den Menschen, Leuten über deinen Atem. Was bedeutet, dass du in der Früh deine Zähne putzen musst, richtig? Jetzt habe ich euch eine Liste von Gegenmitteln gegeben, richtig? Diese Liste solltet ihr irgendwo hinschreiben und euch daran erinnern. Und wenn du dich dann deine Augen geschlossen hast und dich etwas niedrig fühlst oder unten fühlst, was übrigens das absolut gewöhnlichste und üblichste Problem ist, richtig? Dann dann hol die Liste heraus aus deinem Geist und mach eines dieser Dinge. Das Einzige, an das du dich jetzt wahrscheinlich erinnern kannst, ist die Geschichte mit dem McDonald's Neolicht. Neonlicht wahrscheinlich. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann solltest du zurück zum Objekt gehen, das du zeitweilig losgelassen hast, um über das McDonald's-Schild, das Strahlende, nachzudenken. Und dann geh zurück zum Objekt. Du darfst nicht an McDonald's denken und dann aufstehen und Pommes frites bestellen. Jetzt geht es weiter. Leute wie du und ich, er sagt Rangre, Leute wie du und ich, wir haben uns noch nicht daran gewöhnt, in dieser Dimension von 6 Milliarden Menschen zu denken. Wir denken darüber nicht sehr oft nach. Wir haben uns nicht daran gewöhnt, auf diese Art und Weise nachzudenken, dass ich einer von 300 Millionen Menschen bin, die es in dieses Zimmer geschafft haben. Wir haben uns das nicht angewöhnt, so zu denken. Es stimmt, aber wir haben uns nicht angewöhnt, so zu denken. Und in der unmittelbaren Zukunft, in den nächsten Tagen, wird das keinen großen Effekt für dich haben. Du wirst in deiner Meditation träge werden und du versuchst dich zu erinnern, was hat der Geshe-la gesagt, was ich tun soll? Ich soll daran denken, dass ich einer von 300 Millionen Menschen bin, die eine Chance haben, eine kleine Chance. Das wird keinen Boom-Boom-Effekt auf dich haben in diesem Moment. Aber mach weiter. Gib nicht auf. Mach weiter und versuch's. Behalte diese Art und Weise zu denken aufrecht. Wenn du gut wirst, so zu denken, wenn du dir es angewöhnst, so zu denken, dann wird nur das Faktum, dass du daran denkst, den gleichen Effekt haben, als ob jemand einen Kübel kaltes Wasser in dein Gesicht schütten würde. Es ist cool, es ist toll. Wenn du dir angewöhnst zu denken, wie besonders du bist, und das ist nicht erfunden oder künstlich, du bist etwas Besonderes. Wenn du dich angewöhnst, so zu denken, dann hat es den Effekt während deiner Meditation, als ob jemand dir einen Kübel eiskaltes Wasser ins Gesicht schütten würde, wenn es dazu kommt, subtile Dreckheit zu entfernen. Würde das subtile Dreckheit beenden? Lass uns das ausprobieren! Im Prescott wird es kalt sein oder schneien wahrscheinlich oder vielleicht oder zumindest kalt sein. Und wenn irgendjemand das lieber hat, dann mache ich das mit dem kübelkalten Wasser. Zieht euch warm an für das Retreat, okay? Krank zu sein ist ein Desaster für jemanden, der meditieren will. Besonders wenn man verkühlt ist, wenn man hustet oder sich schneuzen muss. Seid verantwortungsvoll und bringt viele warme Dinge mit, viele Schichten von Kleidern. Wenn du desperat wirst und diese Dreckheit nicht loswerden kannst, dann stell dir eine Sonne vor, die dein Herz aufbricht. Stell dir eine Sonne vor, die dir dein Herz aufbricht. Und das wird dann wirklich dramatisch. Wenn du deinen Geist nicht drauf bekommst, dann stell dir eine Sonne vor, die aus deinem Herz herausbricht. Und dann sag Fett! Ganz laut. Das ist tibetisch. Ich würde sagen, schlag dich auch ins Gesicht zur selben Zeit, aber das sagt er hier nicht im Text. Stell dir vor, dass dieser Laut Fett, die Tibeter haben normalerweise kein F-Laut, sagt der Schemeichel, aber in Ausnahmesituationen doch. Und dieses Wort Fett, das schießt aus deinem Kopf heraus und das schickt wie ein Space Shuttle und das fliegt das ist wie ein Shuttle Launch. Du sagst Fett und die Sonne bricht aus deinem Herz heraus und leicht schießt aus deinem Kopf heraus und verschwindet im Weltall, 20.000 Kilometer oberhalb. Und dort oben, wenn das Licht hinaufgeht, dann strahlt es über den ganzen Himmel hinaus und erleuchtet den ganzen Himmel und alles wird erleuchtet. Des Himmels, dieses intensive Licht erleuchtet alles um dich herum. Mach das dann so viele Male, wie du es benötigst. Wird vielleicht 100 Mal machen müssen, wenn kommt auf an, wie oft du meditierst. Wenn du noch immer ein Problem hast, wenn du noch immer nicht aus dieser Trägheit herauskommst, wenn du noch immer nicht rauskommst, wenn du das alles probiert hast und du nicht aus der Trägheit herauskommst, dann verlass die Meditationssession. Okay? Tung dann. Geh und mach irgendwas Körperliches, Physisches, das dazu führt, dass die Gründe für Trägheit verschwinden. Die Ursachen für Trägheit sind Dunkelheit im Geist, oder du hast nicht genug geschlafen, oder dein Geist ist mit irgendeiner Art von Traurigkeit oder Depression überwältigt. In diesem Fall solltest du Schritte unternehmen, sodass nicht die nächste Meditationssession auch schlecht wird. Okay? Was sind denn drastische Methoden, die ein Retreater im Dreijahres-Retreat unternehmen kann, um zu verhindern, dass die Nachmittagssession auch schlecht wird, wenn sie die Morning, wenn sie der Morgensmeditation so schlecht war, weil sie dieses Problem hatten und sie abbrechen musste, weil sie zu weit unten waren. Er sagt, geh irgendwo hin, wo es kalt ist. Viel Glück. Geh und setz dich auf einen hohen Berg. Klettere auf einen Berg hinauf und setz dich dort hinauf und sitz dort oben. Er sagt das. Geh irgendwo hin, wo Weite ist. Und das gibt es im Dreijahres-Retreat. Der sagt, also geh entweder irgendwo hin, wo es kalt ist, oder geh hinauf auf einen Berg, wo du Weite siehst. Geh spazieren, geh lange spazieren. Spritz kaltes Wasser ins Gesicht. Und dann geh zurück zum Meditationshaus und geh zurück in die Meditationssession, in eine Meditationssession. Das war eine vollständige Diskussion und Beschreibung von praktischen Gegenmitteln für subtile Trägheit. Was glaubt ihr, macht als nächstes? Er geht jetzt zur subtilen geistiger Ruhelosigkeit. Erinnert uns jetzt, was subtile Ruhelosigkeit ist? Man hat das Objekt nicht verloren, man hat Fixierung, aber der Geist ist abgelenkt. Wir haben das genannt Wasser, das unterm Eis fließt, richtig? Beinahe an das Mittagessen zu denken. Wenn man subtile Ruhelosigkeit bekommt, dann ist das Problem, die Ursache dafür, dass man sich etwas zu sehr anstrengt. Okay? Man ist zu fixiert aufs Objekt. Und dann, Geshe Michael sagt auf Englisch, loosen up a bit. Also, entspann dich ein bisschen. Lass etwas los. Aber wenn man versucht, loszulassen vom Objekt und man fühlt sich noch immer abgelenkt, dann ist das ein Zeichen, dass die Ruhelosigkeit nicht so subtil war, wie du gedacht hast, dass sie ist. Und noch einmal, der Punkt hier ist also, dass wenn man zum Beispiel an das Mittagessen denkt oder von anderen Dingen abgelenkt wird, dann soll man sich nicht mehr aufs Objekt zu konzentrieren, sondern sich etwas entspannen. Das hätte man vielleicht nicht erwartet. Das Problem mit dieser geistigen Unruhe ist, ein Geist, der etwas zu fröhlich ist. Er hat vorher gesagt, wenn man zu weit unten ist, dann sollte man sein Herz aufheben, auf ein anderes Niveau bringen und an Dinge denken, die einen glücklich machen. Versteht ihr? Wir haben über das jetzt nicht sehr im Detail gesprochen, aber was immer dich glücklich macht, deine Kinder oder deine Freunde oder deine Eltern oder die letzte Belohnung, die du bekommen hast, was immer dich auch glücklich macht, erinnere dich daran. Aber bei subtiler Ruhelosigkeit, was macht man da? Da ist der Geist ein bisschen zu fröhlich. Da denkt sich der Geist, oh, ich habe nicht nur die Belohnung bekommen, sondern diese Belohnung habe ich auch gekriegt. Okay, versteht ihr? Und mit der Fröhlichkeit soll man es also auch nicht übertreiben. Oder wenn ihr an die Freundin vom Gymnasium denkt und dann geht's zu weit. Jetzt steht im Text, vergiss nicht die Geschichte vom Vater von Lord Buddha, König Sungadara, der an der Grenze war, Leerheit direkt zu sehen und im letzten Moment es aber dann nicht geschafft hat. Und Pabongka Rinpoche sagt hier, denk an ihn, aber erzähl die Geschichte nicht. Das ist ja frustrierend, das passiert in diesem Text immer wieder hier. Und daher, ich habe jetzt nachgeschaut und habe es rausgefunden. Dank der Güte von John Brady. Ich habe hier 10.000 Texte in dieser Datei. Es gibt 1 Million Seiten hier. Und ich kann in 2 Minuten am Rücksitz des Autos die Verweise finden. Und es gibt diese 2 Leute, die mich die ganze Zeit herumfahren. Ich sitze im Rücksitz und finde diesen dummen Geschichten. Also, hier kommt die Geschichte. Lord Buddha, so wie Lord Jesus, war zu seiner Zeit sehr oft nicht willkommen oder war nicht so geschätzt. Ich glaub, es gibt eine Geschichte, wo Jesus zurück nach Bethlehem gegangen ist und sie haben versucht, ihn von einer Klippe runterzuwerfen. Er ist in der Synagoge aufgestanden und hat gesagt, ich verstehe das jetzt. Ich bin der Sohn Gottes. Und sie haben ihn dann genommen und versucht, ihn vom Felsen runterzuschmeißen. Und dasselbe ist mit Lord Buddha passiert. In den frühen Jahren war sein Vater die ganze Zeit, hat sich sein Vater die ganze Zeit über ihn geschämt, wegen seines Sohnes. Er war ein Prinz, er hätte das Land regieren sollen, und er ist unter Bäumen gesessen und hat sich nicht gewaschen und hat nichts gemacht, im Prinzip. Und das war für den Vater eine Schande. Später ist er berühmt geworden und die Leute haben ihm gefolgt. Und dann hat er große Gruppen von Nachfolgern und Folgeleuten gefunden. Und zu dem Zeitpunkt, als dann Lord Buddha sehr viele Anhänger gefunden hat, hat sein Vater ist dann zurück zu ihm gekommen und hat gesagt, ja, das ist mein Sohn, nachdem er ihn vorher eher verstoßen hatte. Wahrscheinlich ähnlich wie in Jerusalem, als Jesus eingeritten ist und man die Palmzweige auf den Boden geworfen hat. Und der Vater hat dann gesagt, also, das ist mein Sohn. Ich habe dasselbe erlebt mit Lama Christi und ihren Eltern. Als sie an der katholischen Universität in Los Angeles gesprochen hat, ihr Vater ist ein Loyola Alumnus von der Universität und der Abend, an dem sie an dieser Alonia Universität zu 400 Leuten gesprochen hat, da hat er gesagt, das ist meine Tochter. Und 10 Jahre vorher hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, was die macht. Okay? Dieselbe Sache. Er ist mit großer Ehre zurückempfangen worden und all die Leute der Stadt waren glücklich und haben sich gefreut über ihn. Und sein Vater hatte gelernt und studiert. Und sein Vater war an der Grenze Leerheit direkt zu sehen, zu erfahren. Aber er konnte nicht loslassen von dem Gedanken, was für einen großartigen Sohn er hatte und welche unglaublich guten Gene er haben musste. Okay? Er hat das nicht loslassen können. Er hat seinen Stolz nicht, er hat seinen Stolz nicht besiegen können auf eine ungesunde Art und Weise und ist auf diese Art und Weise hat übersteuert. Und dadurch hat er seine Meditation verloren. Er war zu fröhlich, zu glücklich, zu high. Er war zu, sein Geist war auf eine Art zu fröhlich und er konnte nicht auf Leerheit fokussieren. Und er hat die Meditation verloren und hat Leerheit dadurch nicht gesehen. Eine sehr berühmte und berühmte Geschichte. Okay. Ich glaube nicht, dass man die Geschichte viel leicht findet sonst. Ich glaube, sein Vater hatte drei Brüder. Aber sein Vater hat es leider nicht geschafft. Wir machen in 5 Minuten eine Pause. Man muss die Meditation nicht abbrechen, wenn man subtile geistige Unruhe bekommt. Der antike Meister sagt wieder, wenn du einen unruhigen Geist bekommst und der Geist nicht im Zimmer bleiben will und irgendwo anders hingehen will, dann meditiere über Migdapa. Was bedeutet Migdapa? Ja, es bedeutet Impermanenz. Alle Dinge verändern sich. Alle Dinge ändern sich. Alles ist Veränderung. Jedes gute Ding, das jede Person auf dieser ganzen Erde jemals bekommen hat, werden sie verlieren. Punkt. Okay? Die Gesundheit, die Haare, ihre Stärke, ihre Freunde, die Familie, die Geliebten, die Kinder, die Eltern, die Besitztümer, all die Dinge, für die sie das ganze Leben arbeiten, werden sie verlieren. Wenn das deinen Geist nicht ein bisschen runterbringt, dann hast du ein Problem. Okay? Denk einfach ein bisschen drüber nach, was auf dieser Welt wirklich passiert. Und das ist eine kraftvolle Gedanke, um die Gedanken etwas herunterzubekommen. So wie der Vater, wenn er denkt, oh, das ist mein Sohn, und wenn dann denkst drüber nach, dass diese Universität eines Tages nicht mehr existieren wird, dass jeder, der in diesem Auditorium sitzt, einmal sterben wird und tot sein wird. Es werden Skelette werden und von Würmern gegessen werden. Es wird nicht einmal jemanden geben, der sich an die Namen der Personen erinnert. Das letzte Foto von ihnen wird von irgendeinem fernen Verwandten weggeschmissen werden, der sich nicht mehr erinnern kann, wer das war. Und das ist die Geschichte deines Lebens und das ist die Geschichte des Lebens jedes Menschen. Und das sollte deinen Geist etwas herunterbringen. Du solltest nicht deprimiert werden, du solltest deinen Geist nur etwas zurück hereinbekommen. Okay? Du kannst an die Menge des Leidens sehen, dass du denken, dass du in dieser Welt sehen kannst. Und die Menge des Leidens, dass du nicht direkt sehen kannst. Es gibt bestimmte Welten, die du nicht sehen kannst in diesem Moment, aber die Wesen leiden dort auch. Es gibt Leiden in dieser Welt, das du sehen kannst, das passiert, und es gibt sehr viel Leiden, das du nicht sehen kannst. Und daher, bring den Geist etwas herunter. Bring ein bisschen Traurigkeit hinein. Wie nennt man das, wenn man etwas plant? Das ist ein Gefühl von Traurigkeit, dass du... da gibt es ein besseres Wort. Wie sagt man bewusst, aber nicht so intentional? Nein, es gibt noch ein besseres Wort. Deliberate, ja. Zielgerichtet. Es ist eine zielgerichtete, absichtliche Traurigkeit, die du versuchst zu erzeugen. Es ist eine gewollte, zielgerichtete Traurigkeit, damit du dich besser konzentrieren kannst. Absichtlich. Warum? Weil dein Geist zu hoch oben ist. Halt, ich habe diese Belohnung bekommen und diese Belohnung bekommen. Und dann musst du deinen Geist etwas runterbringen. Bewusst, zielgerichtet, mit etwas geplanter, absichtlicher Traurigkeit. Wenn du dann immer das Problem hast, wenn das nicht funktioniert, dann musst du Zen-Pa verwenden. Zen-Pa bedeutet drastische Maßnahmen. Zen bedeutet jemanden schlagen. Zen bedeutet gewalttätige, drastische Maßnahmen musst du dann ergreifen. Was ist das Sanskrit-Wort für Zen-Pa? Was ist die Sanskrit-Übersetzung für Zen-Pa? Hatha. 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 Hatha Yoga. Hatha Yoga war einmal ein ganz drastisches, herausforderndes Yoga. Und es war Zen-Pa genannt. Und Hatha war es genannt, weil es so hart war. Die Tibeter haben Hatha als Zen-Pa übersetzt. Vor 1000 Jahren hat Hatha bedeutet das richtig harte Yoga. Okay? Hier sagt er jetzt, wenn du noch immer Ablenkung hast und wenn du noch immer geistige Unruhe hast, dann Zenta, verwende drastische Maßnahmen. Welche sind das? Wenn ihr U sagt, dann könnt ihr eine Pause machen. Wir fangen nochmal an. Up, ich mag das. Up, Dumo, Up, Dumo. Ich mag das, mir gefällt das, ich weiß auch nicht warum. Noch einmal. Up, Dumo. Das bedeutet Atemmeditation. Up bedeutet der Atem. Chung bedeutet hinaufgehen. Chung bedeutet hinaus. Und Ung bedeutet hinein. Die das interessiert, das kommt von der Abhidhamma Kosha. Von Master Vasubandhus Abhidhamma Kosha. Und das wird als drastische Maßnahmen bezeichnet. Um was zu tun? Wofür? Ja, genau, um den Geist herunterzubekommen, wenn er etwas zu über die Spitze drüber hinaus ist. Du hast gerade eine Belohnung bekommen oder hast einen neuen Freund bekommen. Bist befördert worden, wenn irgendwas Gutes passiert ist für dich und du kannst den Geist nicht runterbringen. Unglücklicherweise passiert das nicht so oft, richtig? Aber wenn es passiert, wenn es einmal passieren sollte, dann ist das der Grund, warum du diese Ujjwala-Atmung machst und nichts Stärkeres als das. Das ist die letzte desperate Möglichkeit, den Geist herunterzubringen. Und jemand hat in Thailand irgendwann einmal diesen Text bekommen und es hat nur mehr die letzte Seite gegeben und da ist gestanden, mach diese Atemmeditation. Und deshalb haben die nur das gemacht. Und wirklich, wirklich, es ist von der Abhidhamma Kosha gekommen und die Quelle für diesen Text ist dies hier. Und die hat Thailand und Burma erreicht und die haben aber nur diesen letzten Teil bekommen, der normalerweise nur verwendet werden sollte, wenn man zu glücklich war. Und das ist irgendwie außer Kontrolle geraten. Es ist ein ganzer Deal geworden, eine eigene Schule, den Atem die ganze Zeit zu beobachten. Das hilft dir aber nicht so viel. Es ist gut, um den Geist herunterzubekommen und den Geist zu konzentrieren und als eine zeitweilige, drastische Methode. Aber dann musst du weitergehen zu einer wirklichen Meditationsobjekt. Wir haben darüber besprochen, richtig? Zum Beispiel über ein erleuchtetes Wesen zu meditieren oder Leerheit zu meditieren oder universelle Nächstenliebe, als nur darüber nachzudenken, wie Sauerstoff reinkommt und rausgeht. Okay? Die ganze Atemmeditation-Geschichte ist irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas ist passiert und das ist explodiert, das ist zu groß geworden. Und die Leute haben das wirkliche Meditationsobjekt vergessen. Es ist nur eine zeitweilige Methode, um den Geist zu beruhigen. um den Geist zur Stabilität zu bringen. Und dann gehst du zu einem bedeutungsvollen, zu einem vernünftigen Objekt. Zum Beispiel so wie die Erfrischungen, die wir jetzt servieren. Ich wurde gebeten, euch daran zu erinnern, dass wir diese ungesunden Dinge hier hinten verkaufen. Ich habe eine Yoga-Lehrerin in Los Angeles gehabt, die ziemlich hart war, und sie hat immer einen Schokoladekeks auf die Yogamatte gelegt. Ich liebe diese Lehrerin. Aber der Grund, warum wir Kekse verkaufen, ist, dass wir Geld sammeln, um junge Studenten in die tibetischen Kloster zu schicken zum Studieren. Und das ist seit 5, 6 Jahren passiert. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Und sie haben gelernt, sie arbeiten sehr hart, die arbeiten ein ganzes Monat. Sie bekommen Durchfall, ihr bekommt die Schokoladekeks. Aber wir brauchen Geld für die Flugtickets, für die Fluglinien. Also bitte zahlt mehr für den Keks, zahlt im Ernst, zahlt $20 für einen Keks und dann haben wir genug Geld, dass wir die Kinder rüberschicken können dieses Jahr. Okay? Okay, habt eine gute Pause. Ich bin hier für Fragen. Aber ich möchte auch einen Keks übrigens. Okay, Pause.